Herzlich willkommen beim Podcast Kein Zuckerschlecken, der Podcast für Diabetes-Profis. Nein, dies ist nicht der 1000. Podcast darüber, was jemand mit Diabetes tun oder nicht tun darf, sondern vielmehr gedacht für alle, die Diabetes-Patientinnen und Patienten gut beraten und betreuen möchten. Kein Zuckerschlecken liefert euch Informationen und Tipps zur Kommunikation mit Menschen mit Diabetes. Mit viel Praxiswissen und Erfahrung bespricht die zertifizierte Diabetesberaterin Simone Kohlhaas mit interessanten Gästen, welche Herausforderungen bei der Beratung, Betreuung und Pflege von Diabetespatientinnen und Patienten auftreten und wie diese gut gemeistert werden können. Aus der Praxis für die Praxis. Ganz egal, ob ihr neu in der Diabetesberatung oder schon lange im Geschäft seid, wir möchten euch als Profis bei der täglichen Arbeit unterstützen. Der Podcast Kein Zuckerschlecken ist eine Initiative von Biocon Biologics. Themen und Inhalte der Beiträge obliegen der wissenschaftlichen Freiheit und den persönlichen Meinungen der Referentinnen und Referenten. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir mit dem Podcast alle Menschen ansprechen, jedoch aus Gründen des besseren Sprachflusses auf die durchgängige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichten. Dies beinhaltet keine Wertung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Simone Kohlhaas. Ich begleite euch durch diese Podcast-Reihe. Ich bin seit 22 Jahren Diabetesberaterin, arbeite in einer diabetologischen Schwerpunktpraxis, nebenher auch noch relativ häufig als Referentin aktiv, weil mir persönlich ist es auch immer ganz wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben, neue Ideen zu sammeln. Ja, das hoffe ich, könnt ihr auch bei unserer Podcast-Reihe, denn ich habe immer sehr erfahrene Gesprächsteilnehmerinnen. Heute mein Gast Petra Mettenmeier. Petra, herzlich willkommen.
Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein kann und für die Vorstellung bzw. einleitenden Worte. Ja, ich arbeite seit inzwischen fast 15 Jahren in der Diabetologie, in die ich durch einen Zufall gerutscht bin. Und habe in der Zwischenzeit 12 Jahre in einem stationären Setting hinter mir. Habe also gesehen, was die Diabetologie an Facetten zu bieten hat. Bin inzwischen in einer diabetologischen Schwerpunktpraxis angestellt. Freue mich auf dieses Podcast-Projekt heute.
Wunderbar, dann bist du breit aufgestellt, Klinik, Praxis. Denke, da können wir von deinen Erfahrungen profitieren. Das Thema der heutigen Folge ist ja Compliance und herausfordernde Situationen. Wenn wir es übersetzen würden, müssten wir sagen, ja, Bereitschaft eines Patienten aktiv mitzuwirken. Das ist natürlich immer ganz wichtig. Klar wissen wir alle, der Therapieerfolg ist natürlich deutlich besser, wenn Patienten einfach auch aktiv dabei mitwirken. Das kann in Bezug auf Medikamenteneinnahme, das kann für Ernährungsempfehlungen besonders wichtig sein. Dann haben wir natürlich in den letzten Jahren auch häufig das Stichwort partizipative Entscheidungsfindung. Das heißt, wir wollen ja auch den Leuten nichts überstülpen, sondern sie möglichst mit einbinden. Mhm. Wo würdest du denn so die wichtigsten Ansätze sehen, so in deinem Praxisalltag? Was muss man ansprechen, um die Patienten hier zu erreichen?
Also, um es auf ein Wort runterzubrechen, würde ich sagen, Motivation ist das Zauberwort. Also ich habe tatsächlich auch bezüglich der Compliance mal gelesen, was Wikipedia zur Compliance sagt, die ja viel für uns oder lange für uns auch so dieses Zauberwort war. Und die Compliance bedeutet die Einhaltung der Regeltreue, in dem Fall halt der Therapietreue. Und das bedeutet, dass der Patientenwunsch dabei eigentlich sehr sekundär ist. Und deswegen ist die Compliance eigentlich nicht das, was gewünscht ist. Denn die Deckungsgleichheit von ärztlichem und pflegerischem Plan und patientenseitigem Handeln, die ist halt das ist einfach Theorie und Praxis stoßen aufeinander. Ich denke, das weiß jeder, der mit Patienten zu tun hat, und zwar sowohl im stationären als auch im ambulanten Setting. Und das Wichtige ist einfach, dass wir versuchen, Motivation in unseren Patienten zu wecken. Und diese Motivation auch zu stärken im Verlauf der Zeit und zu erhalten und eben auch immer wieder zu beleben, sag ich mal, weil wir wissen alle, dass die verloren geht im Laufe der Zeit, wie ja. das bei chronischen Erkrankungen halt.
Wenn wir da so jetzt an die Therapie direkt denken, wie setzt du da an? Was würdest du denen so mit auf den Weg geben wollen, dass sie da wirklich aus der Eigenmotivation heraus auch tätig werden?
Also eigentlich haben wir ja schon Glück, wenn wir sie in der Schulung sitzen haben, weil in die Schulung zu kommen ist ja schon was, wo der Patient sich selbst für motivieren muss. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich getan. Und ich habe dann häufig Patienten, also meine Stunden beginnen dann mit einer Klärung von Zielen. Ich frage also ganz gezielt, was ist Ihr Ziel, was ist Ihr Auftrag an mich, warum sind Sie hier, warum nehmen Sie sich die Zeit? Und ich nehme auch wirklich viel Zeit für diese Vorstellungsrunde, weil das ist für die Patienten einfach sehr wichtig. Ganz abgesehen davon, dass so eine Schulungssituation immer viel Zeit ist, die man gemeinsam verbringt, wo es wichtig ist, auch zu wissen, mit wem sitze ich denn an einem Tisch. Und ich finde das dann immer sehr spannend, auch immer wieder Patienten dabei zu haben, die mit verschränkten Armen vor mir sitzen und knurrig das Kinn in Richtung Brust ziehen und sagen, also ich bin geschickt worden. Das ist noch das Beste. Ich hatte jetzt gerade neulich einen Patienten dabei, der hat gesagt, ich bin gezwungen worden. Und ich hatte den Eindruck, er hat das tatsächlich ernst gemeint. Also wir haben dann drüber geredet, er will eine Pumpe haben. Er wollte eine Pumpe haben. Und er hat dann auch ganz klar gesagt bekommen, bevor es eine Pumpe gibt oder wir ernsthaft über eine Pumpe nachdenken, gehen Sie bitte in die Schulung. Und dann hat er sich dem eben knurrig gefügt. Und ich finde das dann immer auch sehr spannend, im Verlauf der Schulungsstunden mitzubekommen und zu erleben und zu sehen, ja, wie man die Patienten so knackt, wie man es dann eben auch schafft, sie zu motivieren. Ja. Und ich würde deswegen gerne von der Compliance mehr hinkommen zu dem, was im Fachjargon als Nudging bezeichnet wird. Das hat eine Kollegin mal beschrieben als das liebevolle Schubsen auf Augenhöhe in die Richtung, die einfach die richtige werden kann oder vermutlich ist. Ja, also wir bewegen ja niemanden dazu, etwas zu tun, was er in seinem tiefsten Inneren ablehnt. Das heißt, unser Job ist eigentlich zu gucken, im Kopf der Patienten so eine Änderung des Denkens zu bewirken, dass er dahin kommt zu erkennen, dass der Aufwand, den die Diabetestherapie nun mal bedeutet, doch sinnvoll ist und er auch langfristig eben motiviert ist.
Das heißt, die Patientin oder der Patient muss ja erst auch mal erkennen, was überhaupt sein Problem ist. Also er muss sehen, dass da überhaupt ein Risiko ist. Also man muss ihn erst mal so befähigen, seine Stoffwechsellage zu beurteilen, würde es so umschreiben auch.
Ja, also was eine Riesenrolle spielt und auch in der Regel sehr erfolgreich ist, ist die Visualisierung. Viele Patienten, also die Zielklärung in Form von einer Visualisierung. Viele Patienten kennen ihr Ziel überhaupt nicht. Die kommen in die Schulung, die haben zum Teil auch schon lange ihren Diabetes. Und wenn man dann fragt, ich sage dann ganz häufig, stellen Sie sich vor, ich wäre die gute Fee und Sie dürften sich von mir super Blutzuckerwerte wünschen oder ein super HbA1c wünschen. Was würden Sie sich wünschen? Und da guckt man erschreckenderweise sehr häufig in wirklich ahnungslose Augen, dass ich immer denke, wie kann man denn diese Erkrankung schon so lange haben, ohne zu wissen, wo will ich überhaupt hin? Denn ein Ziel kann man ja nur dann erreichen, wenn man das Ziel auch kennt. Das heißt, es ist super wichtig und damit fangen bei mir die Schulungsstunden tatsächlich immer an, dass ich Ziele kläre im Sinne auch der harten Daten, zu welchen Werten will ich eigentlich kommen. Ja, im Laufe der Schulung klären wir, ob jeder Patient ein 6,5er HbA1c haben muss, weil wir wissen alle, das ist nicht der Fall. Ja, aber ich brauche als Patient ja schon eine Vorstellung davon, wie sind denn normale Blutzuckerwerte, um meine eigenen überhaupt bewerten zu können. Also jeder von uns kennt die motivierten Patienten, die uns dann Blutzuckertagebücher vorlegen, die seitenweise mit Werten gefüllt sind und wir lesen 275, 320, dazwischen mal 140. Aber die werden alle nur notiert und der Patient kann gar keine Standortbestimmung für sich selbst vornehmen. Und das, finde ich, ist so das Erste, was die Patienten wissen sollten. Also persönlich bin ich irgendwann mal auf ein System oder auf eine Art und Weise gestoßen, die mir sehr gut gefallen hat, um da eine Zielklärung durch Visualisierung vornehmen zu können. Und zwar, die Patienten messen ja sowieso ihre Blutzuckerwerte im Rahmen der Schulung. Also wenn es ein ICT-Kurs ist oder ein Primas-Kurs ist, sowieso. Für die ist das Messen tägliche Pflicht. Ich mache das aber auch im Rahmen der OAD-Schulung. Viele OADler messen überhaupt gar nicht ihre Werte und haben deswegen sowieso außer einmal im Quartal den Stand durch die Bestimmung des HbA1c gar keine Ahnung, in welcher Stoffwechsellage sie unterwegs sind. Und ich lasse sie tatsächlich messen, strukturiert nach den Vorgaben der Fachgesellschaften. Das heißt, alle Patienten, bei denen ein Mahlzeiteninsulin im Spiel ist, die messen logischerweise vor der Mahlzeit ihre Werte. Alle Patienten, bei denen keine Mahlzeiteninsuline im Spiel sind, also die Patienten, die eine OAD machen oder die ein Basalinsulin spritzen, die messen sinnvollerweise 2 Stunden nach den Hauptmahlzeiten. Und dann lasse ich sie diese Werte nicht nur als Zahl notieren, sondern ich lasse diese Werte auch bewerten in Form von Klebepunkten. Und zwar habe ich das Bewertungssystem auf diesem Zettel mit drauf, wie ein Ampelsystem. Werte im Normbereich kriegen einen grünen Punkt. Werte, die leicht erhöht sind, also alles zwischen 141 und 179 nach oben, kriegt einen gelben Punkt und alles ab 180 kriegt einen roten Punkt. Und das finden viele am Anfang ja ein bisschen albern, ja, weil die wenigsten führen tatsächlich noch ein Tagebuch. Die meisten sind mit irgendwelchen Sensoren unterwegs oder mit Blutzuckermessgeräten, die die Werte speichern. Das Problem ist aber, wenn man die fragt, wie war denn ihr letzter Wert oder wie waren denn ihre letzten nüchtern Werte, dann waren die Werte immer gut, weil das menschliche Gehirn dazu tendiert, Dinge im Kopf zu behalten, die anstrebens- und wünschenswert sind. Die Werte, die ich aber nicht haben möchte, weil sie mir nicht gefallen, die rutschen hinten runter und die sind in der Wahrnehmung dann raus. Das ist ja der Grund, warum die Vergangenheit immer so rosig war in unserer Erinnerung, obwohl es auch da immer unschöne Ereignisse gegeben hat. Und dieses Protokoll, also die messen dann Tagesprofile. Wir haben die Schulungen so organisiert, dass wir pro Woche eine Doppelstunde haben, also eine 3-stündige Einheit. Das heißt, die haben dann auch eine ganze Woche Zeit, ihre Werte zu messen und Pünktchen zu kleben und auch zu bewerten. Und innerhalb dieser Woche füllt sich dieser Zettel dann mit bunten Punkten, rot, gelb und grün. Und das, was da dann auf einmal sichtbar wird, das entspricht ganz häufig nicht der Wahrnehmung der Patienten. Ja, also viele, ich weiß, ich hatte mal einen, der hatte einen HbA1c, der lag oberhalb von 10 und es war für ihn mehr oder weniger bedeutungslos. Damit lief der wirklich schon lange rum und wir haben den nicht gekriegt. Und dann hat er dieses Protokoll geklebt und er hatte wirklich ein durchgehend rotes Protokoll. Ja. Und der rief dann sogar an zwischendurch, der war völlig aufgelöst und hat Angst gehabt, innerhalb der nächsten 2 Tage spätestens versterben zu müssen, weil seine Werte so grauenhaft sind. Und das hat einen Moment gedauert, bis ich ihn dann eingefangen hatte emotional, weil das ja ein Zustand war, mit dem lief der schon Monate rum. Nur war ihm halt nicht bewusst. Ja, und auf einmal hat er es gesehen und das hat ihn schockiert. Und das ist das eine, die Patienten selbst sehen auf einmal die Qualität ihrer Stoffwechsellage. Und weil wir kennen die Zahlen, wir haben die Zahlen im Kopf, wir sehen den HbA1c, dann wissen wir, welche durchschnittlichen Werte dahinter liegen, wir sehen die einzelnen Werte und können die bewerten und genau das können unsere Patienten ganz häufig nicht.
Ja, das ist ja auch genau der Punkt, den wir in der Schulung erreichen wollen, diese Stärkung vom Selbstmanagement-Ansatz, also sozusagen Experte in eigener Sache werden. Das ist ja das Ziel der Schulung sowieso als wichtige Säule in der Behandlung.
Ja, es ist für noch was sehr gut, noch für 2 Dinge. Das eine ist, man hat dann ja oft mehrere Teilnehmer am runden Tisch oder am ovalen Tisch sitzen. Und wenn ich jetzt Werte gemeinsam besprechen will, dann habe ich das Problem, dass der mir gegenüber sitzt, ja nicht sieht, wie die Werte von dem sind, der jetzt rechts oder links neben mir sitzt, wenn es als Zahl notiert ist. In dem Moment, in dem ich aber so ein bunt geklebtes Protokollblatt hochhalte, ist auf den ersten Blick eine Qualität ersichtlich. Und das ist in den Kursen, in denen Mahlzeiteninsulin gerade mit im Spiel ist, ein Thema, es sind Trends erkennbar. Also ich kann zum Beispiel erkennen, jeden Morgen komme ich erhöht aus der Nacht raus. Oder jeden Abend nach dem Abendessen ist mein Wert zu hoch. Und in dem Moment, in dem ich Trends erkennbar habe, kann ich natürlich Insulindosierungen super titrieren. Das ist die Voraussetzung, um Insulindosierungen anpassen zu können.
Also das konventionelle AGP-Protokoll sozusagen.
Definitiv. Ja. Definitiv.
Ja. Also ich finde das Ampelsystem immer auch eine gute Sache. Ich mache das auch und ich finde das auch gut, auch unabhängig von der Schulung einzusetzen, also im eigentlichen Beratungsgespräch. Unsere Patienten bekommen immer so ein, wir nennen es Profilbogen. Da ist einerseits der Medikationsplan drauf, da ist ein neuer Termin schon zu sehen und da sind auch einige Messzeilen drauf und je nach Therapie, hast du ja gerade auch schon erläutert, messen sie dann eben im 4- oder 6-Punkt-Profil und bringen das dann zum nächsten Termin mit. Und dann mache ich es auch manchmal so, dass ich mir dann keine Punkte, aber so einen Textmarker nehme und das eben auch entsprechend farblich kennzeichne. Und das Ganze wird dann auch noch eingescannt. Mhm. Das heißt, man kann beim nächsten Termin auch super drauf zurückgreifen, kann vielleicht optimalerweise sehen, Mensch, es sind mehr grüne Felder da als rote. Also das ist auf jeden Fall eine sehr anschauliche Geschichte.
Also alternativ gibt es da auch vorgefertigt schon die Möglichkeit, Blutzucker-Tagebücher in der Form, dass da eben die Blutzuckerwerte des Tages nicht als Zahl niedergeschrieben werden, sondern in ein Diagramm eingefügt werden, in denen der Normbereich, also der stoffwechselgesunde Bereich, grün markiert ist und in dem die Patienten ihre eigenen Werte eintragen, schon auf einen Blick sehen können, dass sie innerhalb oder eben außerhalb.
Ja, sind ja meistens diese ICT-Tagebücher, so heißen sie ja meistens.
Ich finde es immer schade, dass das scheint relativ wenig Verbreitung zu haben. Und die Patienten sind immer total dankbar dafür, solche praxisnahen Hilfen an die Hand zu kriegen.
Ja.
Wofür jetzt gerade dieser bunte dieses Klebeprotokoll, so nenne ich es mal, noch gut ist. Ich lasse ja auch in den ORD-Kursen, lasse ich das auch anfertigen. Und da ist das Problem häufig, hatte ich ja schon gesagt, dass die Patienten zum Teil gar nicht messen. Die kommen viele bei uns auch aus der hausärztlichen Praxis, wo sie dann vom Hausarzt gesagt bekommen, sie müssen nicht messen, es reicht, wenn wir einmal im Quartal den HbA1c bestimmen. Und das ist so ein bisschen wie Autofahren ohne, also mit verbundenen Augen. Ja, im Grunde, ich kann meinen Standort ja immer nur bestimmen, wenn ich sehe, wo ich bin. Und das ist im Falle des Diabetes einfach die Messung, die essentiell notwendig ist, um eine Standortbestimmung zu betreiben. Und dann sitzen da manchmal welche, die dann also ein Protokoll haben, in dem doch deutlich die gelben und die roten Punkte überwiegen. Und die sind dann immer selbst so ein bisschen erschrocken. Und das ist immer für mich so ein ganz toller Aufhänger, um auch mal den Einstieg in eine Basalinsulintherapie zu klären, weil das wird auch jeder erkennen, dass die Patienten Angst vor Insulin haben, weil einmal Insulin, immer Insulin, das ist ganz tief drin in den Patienten. Und ich will alles tun, nur will ich kein Insulin spritzen müssen.
Genau, das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen an dich, wie du diese ja doch oft auch herausfordernde Situation managst. Denn du sagst zu Recht, da stoßen wir ja immer erstmal auf oder häufig auf Ablehnung zurecht, weil viele haben vor der Injektion an sich oder eben auch Angst vor Unterzuckerungen. Das heißt, hier wird es ja nochmal besonders wichtig, sie da auch gut anzuleiten und ihnen ein bisschen Sicherheit zu geben dann auch dafür.
Ja, also vor der guten Anleitung steht erstmal auch da die Motivation oder vielmehr die Angst zu durchbrechen. Und wenn dann in so einem ORD-Kurs jemand sitzt, der wirklich deutlich schlechte Werte hat, vielleicht sogar schon eine Medikation drin hat, die, was die ORD betrifft, ausgereizt ist, dann also eben das Basalinsulin eine Option wäre. Ich bespreche das dann. Dazu gehört natürlich immer eine solide Wissensvermittlung. Darum, was passiert. Also wie sieht es eigentlich um die Beta-Zelle aus in der Situation? Und warum ist es günstig, doch vielleicht mal über ein Insulin nachzudenken? Und wenn man das sachlich und emotionsfrei vorträgt, dann hat man die Patienten eigentlich in der Regel bei sich. Und wenn man dann so jemandem, den man mit einem eher tendenziell schlechten Protokoll in der Schulung hat, mal vorschlägt, wie wäre es denn? Wir probieren das jetzt einfach mal eine Woche oder zwei aus für die Dauer des Kurses. Das Schöne ist, wenn man also einmal wöchentlich sich sieht, kann man auch Therapieänderungen gut mal über eine Woche verfolgen und sieht dann in der Stunde drauf, eine Woche später, welche Veränderung hat es denn gegeben? Und weil die Patienten gehen immer erstmal nach Hause, setzen um, was man besprochen hat und kommen mit dem, was sie dann erlebt haben in der Woche, zur nächsten Stunde wieder. Und dann gibt's auch immer so ein, wie lief's denn und wie war's für sie? Wie haben sie sich gefühlt damit? Kommen sie klar damit? Und dann arbeiten wir auch immer an dem, was noch nicht so klappt. Auf diese Weise haben wir dann in so einem ICT-Kurs 6 Stunden, also 6 Doppelstunden, 6 Wochen Zeit, an der Therapie auch rum zu optimieren, sag ich mal. Und da sind die Patienten in der Regel auch sehr froh drüber, weil das kostet Zeit, das wissen wir alle. Und wir wissen auch, dass die Ärzte die Zeit in der Regel sich nicht nehmen. Die haben sie einfach nicht. Das geht nicht, organisatorisch nicht. Und und da sind die Patienten auch ganz oft froh, in uns mal so einen Ansprechpartner zu haben, wo sie einfach mal all ihre Fragen auf den Tisch schütten können und wissen, ich kriege das hier erklärt. Und zwar im Zweifel kriege ich das auch noch mal links rum und um die Kurve und wieder erklärt, so lange, bis ich es wirklich verstanden habe.
Ja, in der Einzelberatung wird mich vielleicht auch noch mal interessieren, wie macht es da rein praktisch? Also ich sag mal, wie ich es mache, ich habe es schon immer ganz gerne, dass die Patientinnen oder Patienten den Pen in die Hand nehmen, wirklich selbst. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das deutlich mehr Sicherheit gibt, als wenn ich das nur demonstriere, irgendwo in ein Schwämmchen zu spritzen. Das geht ja schon los, einfach mit der Einstellung auch von einem Insulin-Pen. Also das sind eigentlich für uns Kleinigkeiten, aber für unsere Patienten dann doch eigentlich erstmal eine Hürde. Machst du das auch so oder welche Materialien gibst du denen noch was schriftlich an die Hand, dass sie es zu Hause auch noch mal einzeln gut nachvollziehen können?
Also in dem Moment, in dem jemand natürlich ganz neu auf Insulin eingestellt wird, ist es super wichtig, ihm die Spritztechnik gut zu erklären. Weil die ist die Voraussetzung für ordentliche Werte und die Werte sind für uns die Voraussetzung, um eine Therapie optimieren zu können. Die Patienten kriegen, also wenn ich frage, wie oft wechseln sie, nein, das frage ich bei jemandem, der neu auf Insulin eingestellt wird, frage ich nicht, wie oft er die Pennnadel wechselt. Aber ja, man sollte auch immer auf dem Schirm haben, dass die Patienten Dinge tun, die man selbst eben nicht auf dem Schirm hat, weil sie so abseits jeder Vorstellung liegen. Also ich hatte eine Patientin, die weisungsgemäß gespritzt hat, zumindest hat sie das behauptet. Und der HbA1c lag jenseits von gut und böse und die Dosis, die nötig war, ging hoch und höher. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, tun Sie es doch mal, machen Sie es mal. So was ganz eigentlich Albernes, dass sie mir mal zeigen sollte, wie sie ihr Insulin spritzt. Etwas, was sie 3-mal täglich macht, 4-mal täglich macht und zwar seit Wochen. Und ich komme dann daher und sage, zeigen Sie es mir bitte mal. Und das hat sie dann getan und da habe ich dann gesehen, dass sie die Nadel drauf gesteckt hat. Sie hat, also das hat genau gereicht dafür, dass Insulin aus dem Pen rauskam, aber die Nadel war nicht drauf geschraubt, wie es gehört. Womit ein großer Teil einfach nicht da gelandet ist, wo er hin sollte. Und das ist sowas, auf die Idee wäre ich wahrscheinlich überhaupt nie gekommen. Ja. Und wenn man das dann sieht, dann ist so ein Fehler schnell behoben, weil es ist eine kleine Ursache, aber es hat eine riesige Wirkung.
Ja, das sind manchmal einfach Dinge, auf die kommen wir gar nicht, weil es für uns selbstverständlich ist. Also ich habe da auch eine ganz kuriose Geschichte einmal gehabt, hatte das gezeigt am Spritzen in einen Spritzschwamm. Und es war ein Patient, ein bisschen älter auch schon, als er dann gehen wollte, stand an der Tür, hatte vorher immer schön genickt, hat alles verstanden und dann kam er nochmal zurück, sagte, ich muss ja noch dieses Ding da mitnehmen. Dann hatte er also tatsächlich geglaubt, er muss in den Spritzschwamm stechen. Also es sind also Dinge, wir kommen oft nicht auf die Ideen, weil es natürlich unser täglich Brot ist. Aber deshalb ganz, ganz toller Ansatz auch zu sagen, zeigen Sie mir doch nochmal, wie Sie das zu Hause machen.
Also ich habe da, auch das ist eine Stelle, an der ich ein ganz großer Freund von Visualisierung wieder bin. Die Patienten, die jetzt schon länger spritzen, die wissen alle, dass sie die Nadel nur einmal, also frag mal deine Patienten, wie oft wechseln sie ihre Nadel? Und die fühlen sich ja sofort ertappt, weil die wissen haargenau, was du hören willst. Aber die wissen auch, dass in der Regel das eben nicht ihr Alltag und ihr wirkliches Leben ist. Die wissen, dass sie die Nadeln regelmäßig wechseln sollen und sie tun es aber nicht. Und sie tun es deshalb nicht, weil sie gar nicht wissen, warum sie die Nadel regelmäßig wechseln sollen. Und das ist so was, was ich den Patienten auch versuche, visuell nochmal darzustellen, weil wir alle wissen, in jedem Diabetes-Info-Blättchen gibt es die Bilder von Lipodystrophien, ja, gibt es genau, die Bilder von den verbogenen Nadeln. Nur wenn man sich die Nadel dann anguckt, dann sieht man das ja halt nicht.
Genau, also da ist halt eben auch das Problem, was man auf jeden Fall immer ganz intensiv ansprechen muss. Ja, sehr gut. Einstieg Insulintherapie, denke ich, also auch ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, dass wir das wirklich sehr anschaulich dann auch vermitteln. Wie sieht's nochmal zur Schulung aus? Da haben wir oft sehr, sehr unterschiedlich zusammengesetzte Gruppen. Wir hatten uns da auch schon mal drüber unterhalten. Das ist ja nicht immer so ganz einfach. Vielleicht hast du nochmal so für gerade die Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch ein bisschen neuer in der Diabetesberatung tätig sind, denen vielleicht so ein bisschen auch die Erfahrung fehlt, sich vielleicht vom Skript ein bisschen zu lösen. Oder hast du da noch vielleicht so Situationen, wo du sagen willst, Mensch, da muss man vielleicht dann in die eine oder andere Richtung dann in der Schulung umschwenken, vielleicht mehr Raum geben für das Gespräch untereinander oder Situationen zu klären?
Also ich finde es immer wichtig, eine ausführliche Vorstellungsrunde zu machen. Erstens ist es für die Patienten gut zu wissen, mit wem sitze ich so am Tisch. Und zweitens ist es auch für einen selbst gut zu wissen, wer sitzt denn da so am Tisch? Also ich bin jetzt noch nicht so lange in der Praxis, dass ich jeden Patienten kennen würde. Und ich finde gut und wichtig und für eine Schulungssituation angenehm, wenn Patienten am Tisch sitzen, die eine sehr unterschiedliche Krankheitsgeschichte haben. Ich hatte jetzt neulich eine Frau, die hat den LADA relativ neu diagnostiziert bekommen und die hat vor der Schulung große Angst gehabt, weil sie gedacht hat, dann sitze ich da zwischen lauter alten Hasen, die das alle schon ganz lange haben und die schon super im Thema drin sind und ich so ahnungslos. Ich habe ihr dann doch, also ich habe es geschafft, dass sie kam. Und am Ende der Schulung hat sie berichtet, dass sie das total klasse fand, am Tisch zu sitzen mit Menschen, die den Typ-1-Diabetes schon seit 50 Jahren hatten, war einer dabei und einer, der hat es 25, also wirklich alte Hasen, die auch die ganz alten Therapien noch mitgemacht haben und da natürlich auch viel erzählen konnten, weil das ist nämlich auch wichtig für die Patienten. Viel wichtiger als zu gucken, dass ich mein Programm, jeder von uns hat da sein Curriculum liegen, dass ich das wirklich abgearbeitet kriege, ist für mich die Klärung der Fragen, die die Patienten aus ihrem Alltag mitbringen. Also ich muss mit den Patienten keine sozialrechtlichen Fragen zum Erwerb eines Führerscheins klären, wenn alle am Tisch einen Führerschein haben und eigentlich viel wichtiger ist, Donnerkeil, wie muss ich spritzen, damit mir die Pizza nicht über 10 Stunden erhöhten Blutzuckerwert macht? Das sind dann die Dinge, die besprechen wir und noch dreimal und viermal und rückwärts und da dann vor allen Dingen auch den Patienten ausreichend viel Raum für den Austausch untereinander zu geben. Also, dass einfach der 50 Jahre den Diabetes hat, mal erzählen kann, wie mache ich das denn? Der hat einfach unheimlich viel Erfahrung. Also ich habe selbst keinen Diabetes. Ich erzähle ja wie der Blinde von der Farbe ein bisschen. Und dann lasse ich doch lieber den Sehenden von der Farbe erzählen.
Genau,
der kann
also
das besser als ich.
Ein bisschen von der Schulungsfolie lösen und dem Ganzen mehr Definitiv. Raum geben. Und das ist auf jeden Fall
definitiv wichtig.
Wichtiger Punkt. Ja, liebe Petra, ich denke, wir haben hier schon ein bisschen wirklich wunderbare Tipps bekommen. Natürlich ist jede Situation wieder ein bisschen anders und es gibt nie das Pauschalrezept für irgendwas. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir konnten schon ein paar hilfreiche Tipps mitgeben. Ich danke auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Dir auch nochmal ein Dankeschön für die Ausführung.
Sehr gerne.
Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, kein Zuckerschlecken. Hört einfach wieder rein und abonniert unseren Podcast.